gerade bei Webstandards ist es uns bei Mozilla total wichtig, was zu machen, was auch bleiben kann. Und dann ist es halt manchmal besser zu sagen, wir haben Prototypen, wir lassen den testen oder im Zweifelsfall halt jemanden zu bitten, sagt mal, ihr habt das schon geschippt, aber können wir das nochmal zurückdrehen? Wir wollen das ändern und wir wollen das ändern mit einem guten Grund und wir wollen es verbessern. Auch übrigens einer der Gründe, warum wir nach 5 Jahren nochmal über die Sanitizer API sprechen. Etwas, wo ich gehofft hatte zu sagen, wir machen nur HTML und lassen den Rest weg oder verbieten den oder so. Und da gab es relativ klares Feedback von Leuten, die tiefer in Webstandards sitzen und am HTML-Spec mitschreiben oder mitarbeiten.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von wahren Podcast-Fans wie euch. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung geben könntet. Auf den einschlägigen Podcast-Portalen wie Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns gerne ein paar Sternchen hinterlassen, damit das, was wir hier machen, von mehr Menschen gefunden und gehört werden kann. Danke für eure Unterstützung und danke für eure Sternchen.
Revision 697. Wir wären heute zu zweit. Aus dem Team bin nur ich dabei und das bedeutet, wir haben einen Gast und zwar den Frederik Braun. Hallo Frederik, hi.
Hallo, hi.
Danke, dass du Zeit hattest und uns hier beehrst. Eigentlich zum 4. Mal schon, aber die letzten Male sind schon so lange her, wie das immer so ist. Genau, so wir haben mit dir schon 3 Folgen aufgenommen. Zum Thema Cross-Site-Scripting, zu den Themenkomplex so Cores und Co., also Cores-Header. Und dann haben wir auch mal über Abstract Syntax Trees, also ASTs und Linter und so gesprochen. Genau, und wir fanden, es war wieder Zeit, dich einzuladen. Da gibt's auch einen Anlass dazu. Ja. Aber bevor wir ins Thema gehen, erzähl doch nochmal kurz, wer du bist und was du machst.
Ja, genau. Also ich heiße Frederik Braun. Ich arbeite jetzt seit ungefähr 13 Jahren bei Mozilla an Firefox und bin da für Security verantwortlich. Hab als Engineer angefangen, nach dem Studium als Praktikant und habe diverse Security-Themen bearbeitet und bin dann irgendwann seit ein paar Jahren Manager des Firefox Security Teams.
Sehr cool.
Und wir machen alles von Bug Bounty, Security Prozess, Reviews, Websicherheit und Spezifikationen zur Websicherheit bis hin zu diversen Koordinierungsprojekten.
Guckt ihr auch auf irgendwie neue Spec-Vorschläge,
Security-Gesichtspunkten.
Genau.
Ja, das machen wir auch.
Ja, und 13 Jahre bei Mozilla Mozilla hat ja auch so ein bisschen einen bumpy Road hinter sich, ne? Also ich weiß noch, dass wir mal Folgen aufgenommen hatten mit dem Harald Kirschner damals und mit Kadir Topal und kurze Zeit später waren die dann nicht mehr bei Mozilla. Das war dann so, oh no. Deswegen cool, dass du 13 Jahre da bei der Stange bist.
Ja, auf jeden Fall.
Und auch cool zu sehen, was bei euch jetzt gerade wieder alles passiert. Also es macht auch Spaß. Genau, und wir hatten dich schon mal zu Gast, weil du bist, also oder ich hatte den Eindruck, du wirst das korrigieren, du bist sozusagen der Erdenker, der Erfinder der Sanitizer API eines Webstandards.
Ja.
Und das war wir haben nachgeguckt, also dein erster Besuch bei uns, wo wir über Cross-Site-Scripting und auch die Sanitizer API gesprochen haben, ist 5,5 Jahre her. Und ich weiß, dass du damals irgendwie so einen Prototyp gebaut hast, wo du einen extra Firefox, also so einen aufgebauten Firefox gebaut hattest und einen Sanitizer API Playground, wo du sozusagen deine Ideen dargelegt hast. Und genau, das fanden wir super interessant. Aber was eben auch passiert ist, ist nämlich, dass nicht so viel passiert ist seitdem und die Sanitizer API irgendwie immer noch nicht in den Browsern gelandet ist. Und bis heute und jetzt sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo sie kommt.
Tatsächlich.
Oder?
Definitiv. In Firefox 148 und Chrome 145. Das ist beides im Februar 2026. Okay. Also je nachdem, wann die Folge rauskommt, quasi jetzt schon. Und wer es testen möchte, jetzt schon in Chrome Canary, Firefox Nightly, Beta-Version.
Sehr cool.
Es ist spruchreif auf jeden Fall. Jetzt ist es nicht so, ich mache das und es wird gar nicht so schwer, sondern ich habe das gemacht und es ist jetzt endlich da.
Und genau, der Grund ist letztlich, dass die Idee, die du ursprünglich hattest, im Laufe der Zeit weiterentwickelt wurde. Es wurde auch geprototyped. Ich weiß noch, dass Chrome mal eine Zeit lang die Sanitizer API geschippt hatte. Also interessanterweise Chrome, obwohl du als sozusagen Initiator ja bei Mozilla beschäftigt bist. Ich hätte jetzt gedacht, Mozilla ist vielleicht so der erste Browser, der die shippt. Also es war hinter Flag gab's das ja, ne?
Also genau. Ich glaube, hinter einer Pref gibt's immer schon eine Implementierung von der Sanitizer API in Firefox. Aber was die wirklich tut oder tun sollte, das hat sich halt einfach super stark verändert. Mhm. Und da können wir, glaube ich, auch gut über Kollaboration mit unter anderem Chrome reden. Ein guter Webstandard braucht halt mehr als eine Person. Mhm. Und wenn man es ganz kritisch beäugen möchte, dann kann man auch sagen, die Idee, die ich ursprünglich hatte, ist halt nicht das, was wir jetzt geschippt haben. Das ist ja auch der Grund, warum es länger gedauert hat und auch der Grund, warum das, was Chrome mal geschippt hat, nicht das ist, was die jetzt shippen werden.
Ja, ich glaube, das ist ja so ein bisschen so die Geschichte aller Webstandards, ne? Dass man sich, also dass es gefühlt immer relativ lange dauert. Wobei ich finde, also wir sehen das ja auch immer mit großer Verwunderung, wie viel Zeit vergeht irgendwie zwischen den Besuchen unserer Gäste, also bei dir ja auch, ne? Also mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt und sage nicht so, Hilfe, 5,5 Jahre, wie kann das sein? Aber Zeit vergeht dann irgendwie doch recht schnell. Fällt mir dann bei diversen Standards auf, wenn ich dann so gucke, wann haben wir denn eigentlich das erste Mal über was gesprochen und dann, holy moly, so lange ist das schon her. Genau, und das kennen wir ja auch aus der Produktentwicklung. Also ich glaube, auch manche Features auch, die man sich so ausdenkt, bis die dann geschippt werden, sehen die dann auch wieder anders aus. Also auch in der Produktentwicklung ist das gang und gäbe. Ja.
Ja, und das ist, manchmal ist es ja der Unterschied von simpel aussehen und simpel sein. Und manchmal muss man ja ein Design haben, was es für alle irgendwie halbwegs einfach macht, obwohl es ganz, ganz viel Komplexität irgendwie verbirgt. Und dann fragt man sich manchmal, warum dauert das so lange? Aber wenn man dann hinter die Türen guckt, dann weiß man, okay, vielleicht hat das einen Grund, warum man da nochmal nachgebessert und diskutiert hat.
Ja, und wir müssen ja dann,
gerade bei Webstandards ist es uns bei Mozilla total wichtig, was zu machen, was auch bleiben kann. Also unsere Prämisse ist eigentlich, dass wir am aller unliebsten Dinge wieder deprecaten, wieder aus dem Browser rausnehmen.
Ja.
Weil das eigentlich das Versprechen vom Web ist, dass existierende Webseiten weiter funktionieren sollen. Bis zu einem gewissen Grad. Natürlich stimmt das nicht immer und hundertprozentig, aber das meiste soll halt so gut sein, dass es bleiben kann. Und dann ist es halt manchmal besser zu sagen, wir haben Prototypen, wir lassen den testen oder im Zweifelsfall halt jemanden zu bitten, sagt mal, ihr habt das schon geschippt, aber können wir das nochmal zurückdrehen? Wir wollen das ändern und wir wollen das ändern mit einem guten Grund und wir wollen es verbessern, weil sonst können wir es nicht mehr, wenn wir es jetzt nicht anschippen. Und das war eine, wie ich finde, sehr, sehr gesunde Diskussion mit Chrome und ich glaube, es ist besser geworden, obwohl es schon einen Prototyp gab, den Leute hätten benutzen können.
Ja, ich weiß auch, dass ich auch, also als Chrome die Sanitizer API geschippt hat, dachte ich so, ah ja, alles klar, scheint fertig zu sein, so sieht die aus. Ich habe die dann auch direkt verbaut.
Entschuldigung.
nicht schlimm. Aber genau, weil es war ja kein Origin Trial oder sowas, ne? Also, oder sind ja keine Canary-Flex gewesen. So kennt man das ja von Dingen, die im Grunde, wo noch nicht klar ist, ob die dieses Interface behalten oder nicht. Genau, und dann hieß es irgendwann, ja, es kommt jetzt doch wieder weg. Genau, dann habe ich es halt wieder ausgebaut. Wunderte mich nur, weil das doch nicht oft vorkommt, ja.
Das stimmt.
Genau. Aber genau, darüber wollen wir ein bisschen gleich reden. Also wie so der Weg war von eben deiner ersten Idee bis zu der Spec, die jetzt auch geschippt wird. Aber bevor wir das machen, müssten wir vielleicht nochmal, also einmal kurz, nur ganz kurz erklären, was man mit dieser API macht, wofür die gut ist, warum wir die haben wollen. Verweisen aber auch auf die Revision 447, die wir verlinken werden, wo du ja das erste Mal zu Gast warst und also wo wir uns nochmal das Transkript durchgelesen haben und gesagt haben, die könnte man eigentlich genauso heute wieder rausbringen, die Folge, wo wir beide auch tatsächlich dann nochmal tiefer ins Detail gehen. Genau, jetzt nur so ein schnell drüber. Ja. Ding.
Möchte ich nochmal ganz laut bestätigen. Inhaltlich ist es das, wo ich gedacht habe, hey, das besprechen wir jetzt heute. Und dann sagten die Shownotes und die Transkription, das haben wir alles bereits besprochen. Von daher, ja, wärmste Empfehlung, das ist noch gut, wenn man sich für XSS, Sicherheitslücken, Mitigations, wie man das verhindern kann und die ganzen witzigen Angriffe, die damit zu tun haben, im Detail interessiert, gerne nochmal anhören.
Genau. Oder durchführen möchte.
Ja.
Kann man sich auch inspirieren lassen. Genau, also du hast gerade das Stichwort schon genannt. Es geht um so eine Gruppe Security oder Attacken auf Webseiten und es sind die XSS-Angriffe, Cross-Site-Scripting ist sozusagen dann die Langform. Ist einfach ein stehender Begriff, der im Grunde nicht unbedingt was mit Cross-Site zu tun hat, sondern böse Angreifer finden Mittel und Wege, Dinge in eine Webseite einzuhängen, die da nicht hingehören und die dann möglicherweise unangenehme Dinge tun mit Besuchern.
Genau, ich glaube, wenn man den Namen heute wählen würde, dann würde man irgendwie sagen HTML-Injection oder Script-Injection oder so, aber der Name ist aus den 90ern, den kann man, wenn der als Begriff steht, dann erinnert man den nicht, das macht ja auch Sinn, dass alle wissen, worüber man redet. Aber genau, Cross-Site-Scripting heißt im Grunde genommen, jemand hat die Möglichkeit, HTML in die Webseite einzuschleusen. Und dann, wie man ja weiß, dann ist im Endeffekt security-mäßig Game Over, dann kann man halt beliebig umprogrammieren als Angreifer. Und das gilt es zu verhindern. Und im ganz spezifischen Fall geht es um Cross-Site-Scripting-Schwachstellen, die in der Webseite in JavaScript implementiert sind. Also man kann sich ja gut und gerne vorstellen, dass das HTML irgendwie aus dem Formular kommt, was der Benutzer abgeschickt hat, dann in die Datenbank gespeichert wird. Dann kommt der nächste Benutzer, ruft irgendwie eine Webseite auf, dem wird das Ergebnis angezeigt. Ich sag mal, ein Forenpost, ein Gästebuch-Kommentar, was auch immer. Und da ist dann das HTML drin und dann ist es halt vom Angreifer in die Datenbank oder in der Datenbank an das Opfer gegangen. Und das sind halt Sachen, die man im Browser im weitesten Sinne halt nicht so wirklich stark kontrollieren kann, außer vielleicht Skript an, Skript aus im weitesten Sinne. Da wieder Pointer auf die andere Revision und Content Security Policy, sondern es geht spezifisch darum, man hat irgendwie HTML in JavaScript und möchte das in das aktuelle Dokument hinzufügen, in der HTML etc. pp. Und wie kann man das vorher entschärfen? Darum geht es bei der Sanitizer API. Mhm.
Genauso, dass sich quasi alles nur in dem Frontend-Stack abspielt und nicht den Umweg nimmt übers Backend.
Ganz genau.
Also das im Grunde wäre das Szenario wie würde denn so ein Szenario überhaupt aussehen? Also ich müsste überredet werden, von wem irgendwas anzuklicken oder einzugeben und das wäre dann also ohne Umweg über das Backend. Was sind da so die typischen Szenarien?
Verschiedene Dinge, Single-Page-Application mit relativ viel Vanilla-JavaScript kann man sich vorstellen und dann kann es im Endeffekt natürlich doch wieder aus einer Datenbank kommen, aber dann über eine REST-API oder GraphQL oder sonst was, dass man sich irgendwelche schmutzigen Sachen eintritt und die dann aber im JavaScript-Kontext in ein bestehendes Dokument einfügt.
Ich glaube, wir hatten in der Folge damals auch gesprochen über Skripte, die extern von CDNs eingebunden werden, die man eventuell auch spoofen kann, also oder verändern könnte. Also gerade wenn man so oder so Supply Chain Attacken mäßig, also das heißt, wenn immer das letzte Paket eingebunden wird über an PKG oder so, dass du dann irgendwas, ein neues Paket hast, was irgendwas injected, weil du immer die latest Version lädst von dem CDN oder sowas. Wahrscheinlich auch so ein Kandidat, oder?
Ja, aber dann holst du dir ja gleich schon bösartiges JavaScript rein. Bei XSS ist es ja meistens das Problem, dass du irgendwie HTML hast und es dir in die Webseite einfügst. Das ist meistens schon irgendwie selbstgeschriebener Code.
Okay. Mhm. Genau. Und es funktioniert im Grunde nur, wenn man dann dieses HTML über inner HTML in den DOM-Baum hinein injectet. Es gibt ja auch die DOM-Differ, die anders arbeiten, die ja so Document Create Element und dann Attributes setzen und so weiter. Da kann das ja, glaube ich, nicht so leicht passieren.
Da hängt es natürlich total vom entsprechenden Framework ab, aber wenn man jetzt sowas gut Abgehangenes benutzt wie React, dann ist XSS im weitesten Sinne gelöst, wenn man nicht diese, ich glaube, da heißt es auch extra dangerously set inner HTML oder say insert HTML oder so. Wenn man das halt nicht benutzt, dann nimmt React einem das vollkommen ab. Genau, die Sanitizer API ist in dem Sinne sehr low-level direkte JavaScript-Funktion, die man einsetzen kann. Und ich glaube, für Frameworks auch interessant ist, wenn halt nicht direkt DOM-Diffing gemacht wird, sondern HTML eingebunden wird, dann kann man sich überlegen, will man das sicher machen per Default mit Konfigurationsmöglichkeiten, dass es dann wiederum anders gemacht wird, wenn man dem HTML traut.
Ja. Und genau, klassischerweise ist es bisher so gewesen, dass man hingeht und das HTML versucht irgendwie wahlweise zu entschärfen, was eben das Escaping wäre, oder man bereinigt es von Dingen, die unangenehm werden können, also was wie irgendwelche Inline-Event-Händler oder
genau.
Script-Tags sind an sich jetzt erstmal egal, weil die ja nicht ausgeführt werden, wenn man die per inner HTML reinhängt. Genau, und dafür gibt's dann Libraries, und wenn man aber dieses Reinigen durchführen möchte, was eigentlich die anständige Version des Ganzen ist, dann gab's dafür, oder am Ende hat sich eine Library herauskristallisiert, die auch von Security-Menschen geschrieben wurde, und das ist DOM Purify, genau.
Genau. Genau, die anständigere Variante ist, irgendwie HTML zu sanitizen, und wir haben gesehen, das ist nichts, was man dem Entwickler sagen kann, dass er das selber tun kann. Es ist gut, dass es da eine sehr, sehr robuste Library gibt, die auch wirklich alle absurden Unterarten von Angriffen standhalten kann. Aber es ist halt auch irgendwie schade, dass es nur eine Bibliothek gibt, von der man mit voller Gewissenheit sagen kann, okay, die machen es richtig. Wenn man halt weiß, dass es ein beliebter Use Case ist und dass es irgendwie was Wichtiges für die Webplattform ist, dementsprechend halt den Ansatz zu überlegen, wie sieht denn Sanitizer aus? Und vielleicht reden wir nochmal ein bisschen über Motivation und Security und ein bisschen weiter weg vom Code an sich. Cross-Site-Scripting ist halt ein Problem. Ich habe gesagt, den Begriff gibt es seit den 90ern. Ist halt auch ein Problem seit den 90ern. Also es ist nicht so, als dass man sagen kann, das ist jetzt weitestgehend irgendwie gelöst. Obwohl ich ja gesagt habe, es gibt gute Libraries und ein Framework nimmt das ab. Das ist seit über 10 Jahren eine von den top-most berichteten, meist gefundenen Schwachstellen in Software überhaupt. Also immer in den Top 3 gewesen seit über 10 Jahren, wenn es darum geht, dass Leute messen oder zählen, was für Schwachstellen öffentlich bekannt gegeben werden. Das heißt, es ist unheimlich trivial zu sagen, oh, ich kriege hier einen HTML-String, ich binde sie in mein Dokument ein, dann mache ich halt irgendwie in HTML, out HTML, insert, adjacent HTML, was es noch so für Funktionen gibt. Und es ist halt unheimlich leicht, sich die Schwachstelle einzutreten, weil es halt keinen sicheren Default gibt. Wenn man sagt, ich will HTML bei mir in die Seite einbinden, dann macht man das im Zweifelsfall, zumindest wenn man die Web-Plattform-Methoden benutzt, dann ist es unsicher. Das heißt, man braucht immer eine Library, man braucht immer einen Sanitizer, ein Framework, sonst ist es per Default unsicher. Und das ist halt einfach kein zufriedenstellender Zustand. Und es ist jetzt nicht so, als hätten 10 Jahre lang oder vielleicht 30 Jahre lang, je nachdem, wo man anfängt, über XSS ernsthaft nachzudenken, Browserentwickler die Däumchen gedreht, sondern es gibt halt viele Sachen, die versucht wurden und viele Sachen, die von der Security-Perspektive auch extrem robust sind. Also einmal genannt wäre vielleicht Content Security Policy, da würde ich dann auch wieder auf die Revision vom letzten Mal verweisen, was es relativ gut macht. Oder Trusted Types vielleicht. Aber das Problem ist halt, dass die halt nicht so richtig viel Adoption gefunden haben. Also es ist eigentlich wieder der Versuch, etwas zu bauen, was den Entwicklern oder den Frameworks mehr hilft als das, was es bereits gibt. Content Security Policy wird super selten eingesetzt. Es gibt ja diesen HTTP Almanac, wo Leute Browser Telemetry und andere Daten benutzen, um zu studieren, wie entwickelt sich das Web, was machen die Entwickler, was wollen die Entwickler, was sind Trends, welche neuen APIs werden angenommen und so weiter. Und da wird einfach gesehen, dass super geringe Prozentzahl, ich habe es leider nicht genau im Kopf, von Webseiten überhaupt sowas wie CSP einsetzen. Und die, die es einsetzen, die benutzen es für andere Kontrollen. Es hat andere Kontrollmechanismen, auf die ich jetzt auch lieber nicht eingehen würde. Aber 90% von den CSPs, die es gibt, die machen gar nichts gegen Cross-Site Scripting. Also es ist einfach nicht so beliebt, wie man denkt. Mhm. Und das war unsere Motivation zu überlegen, was wär irgendwie noch ein fehlendes Puzzlestück. Was Spannendes, was ich glaube, ich auch ein bisschen erklärt habe, wo ich aber gerne noch ein bisschen zu aushole, was 2020 von Google vorgeschlagen und auch geschippt wurde, Trusted Types. Das greift die Sache auch nochmal von einer spannenderen Perspektive an, ist auch eher was für Single-Page-Applications. Und da geht es im Grunde genommen darum, dass der Browser dir über bestimmte Kontrollmechanismen, über einen Header, dir sagt, HTML ist ab jetzt nicht mehr vertrauenswürdig. Ja, wie ich gesagt habe, mit Bordmitteln ist es ja immer unsicher. Wenn ich in der HTML gleich irgendwas mache, dann ist irgendwas im Zweifelsfall halt böse genug, dass es zu einem Security-Bug führt. Und Trusted Type sagt halt, das darf nicht mehr passieren. Es gibt einfach eine Exception oder einen Check. Exception in dem einfachen Fall, ein Check in einem komplizierteren Fall, dass ich mir so ein bisschen Code schreibe und sage, immer wenn HTML kommt, das nicht vertrauenswürdig ist, dann gibt's eine Funktion, die ich programmiert habe, die aus diesem unvertrauenswürdigen HTML einen sogenannten Trusted Type, daher der Name kommt, das quasi untrusted HTML zu trusted HTML wird. Und das trusted HTML-Objekt, das darf in mein Document rein. Das ist erlaubt, da kann ich dann in der HTML machen, mit den anderen nicht. Sodass man eine Kontrollfunktion hat von wegen, alles potenziell bösartige HTML habe ich gesehen, indem ich das durch diese Trusted Type Policy, durch dieses bisschen JavaScript als Kontrollfunktion durchgeschleust haben.
Mhm. Das funktioniert. Das heißt also, du setzt einen Header, der das aktiviert und dann, sobald man eben in der HTML oder eben die anderen Möglichkeiten verwendet, mit einem unbehandelten HTML-Snippet, dann verweigern die die Zusammenarbeit und werfen einen Error wahrscheinlich.
Genau, im einfachsten Fall gibt es einen Error, was natürlich irgendwie doof ist. Man will ja nicht eine kaputte Webseite. Meistens wird Security ja leider nachträglich irgendwie bedacht und dann hat man ja schon eine Menge Code. Es gibt auch eine sogenannte Default Policy, die man schreiben kann in Trusted Types. Dann sagt man im Endeffekt, wenn es kein Trusted Type gibt, dann ruf folgenden Callback auf und der sorgt dann dafür, dass es was Trustworthy gibt.
Okay, das heißt, da könnte man zum Beispiel DOM Purify respektive in Zukunft vielleicht dann auch die Sanitizer API
ganz genau
heranziehen und dieses quasi sagen so, hey, wenn du so ein HTML bekommst, dann, und das ist noch nicht trusted, dann schick das einmal da durch und was dann hinten rauskommt, das ist dann trusted und okay.
Ganz genau. Und das war auch so ein bisschen meine Motivation, dass ich gesehen habe, okay, es gibt jetzt diesen Kontrollmechanismus, aber was der eigentlich macht, ist, der wirft das Problem zurück an den Entwickler. Okay, du kannst es jetzt kontrollieren, aber was machst du? Und für Google funktioniert es extrem gut und für viele andere große Organisationen funktioniert es auch gut. Trusted Type ist auch nicht bei allen Entwicklern angekommen. Es kommt aber wirklich gut an bei großen Webplattformen, Webseiten, Social Media und so weiter, die ein separates Security-Team haben. Weil die sagen halt, programmiert, was ihr wollt. Solange ihr Trusted Types habt und wir die Policy stellen, könnt ihr alles tun. Weil die Policy wird vom Security-Team geschrieben. Leider kann sich aber nicht jeder Frontend-Entwickler ein Security-Team leisten. Das ist halt leider auch eine bittere Realität. Und Sanitizer sind halt schwer zu bauen. Also wenn man naiv sagt, so einfach ist es, so kompliziert ist es nicht, ich iteriere jetzt mal über ein bisschen HTML, werf das in irgendein Dokument, das nicht aktiv ist und macht dann meine While-Schleife und guck, welche Elemente erlaubt sind, gibt's erstaunlich viele Fallstricke, auf die ich vielleicht jetzt auch lieber nicht im Detail alle eingehe. Sodass für mich persönlich relativ klar war, ein fehlendes Puzzlestück ist eine Sanitizer API. Und ich glaube, dass es halt ganz gut mit Trusted Types zusammenspielen kann, aber auch ohne seine Berechtigung haben kann. Und genau, das ist so ein bisschen die Origin-Story und ein bisschen die Motivation.
Und diese Sanitizer API, die backt in die Browser ja ein, was DOM Purify bisher getan hat. Manchmal passiert das ja, dass Browser-Vendoren sowas machen, also dieses Paving the Cow Path, so wie Document Query Selector und Selector All irgendwie jQuery inspiriert waren und den Weg da reingefunden haben. Passiert das hier auch? Aber was würde denn dagegen sprechen, DOM Purify weiterhin zu nutzen? das ja so die einzige Library ist, die das vernünftig tut. Also die Awareness ist ja, muss ja trotzdem von für beides gegeben sein bei den Entwickelnden. Also wer sich darüber keine Gedanken macht, für den ist das vielleicht so ein Unknown. Das heißt, man weiß weder, dass man DOM Purify einsetzen müsste an einer gewissen Stelle, und man weiß genauso wenig, dass man aber auch alternativ die Sanitizer API einsetzen könnte. Was spricht dagegen, einfach Bewährtes weiter zu benutzen?
Grundsätzlich spricht nichts dagegen. Was Security angeht, ist DOM Purify ziemlich okay. Es gibt ein paar Sachen, auf die kann man jetzt eingehen. Natürlich gibt es noch andere Erwägungen von wegen, DOM Purify ist halt eine Third-Party-Library, muss man die immer mit sich herumschleppen. Ist es nicht schöner, das sich auf den Browser zu verlassen, dass es irgendwie auch zum Browser passt. Und eine Sache, die wir relativ spät gemerkt haben, leider im Rahmen der Sanitizer API Standardisierung, und weswegen das auch, ne, wir das letzte Mal vor 5 Jahren gesprochen haben, weswegen es länger gedauert hat, ist, dass es nicht so richtig gut zu den Semantiken passt, wie andere Teile im Web standardisiert sind und wie wirklich der CowPath aussieht. Also was DOM Purify anbietet, ist im Endeffekt eine Sanitize-Funktion. Ich werfe böses HTML raus und kriege gutes HTML rein, und das kann ich dann beliebig benutzen. In beiden Fällen ist es ein einfacher JavaScript-String, und damit können Entwickler umgehen, und einen String kann man sich ganz gut angucken und debuggen und printen und so weiter. Was wir aber gemerkt haben, ist relativ spannend und hat tatsächlich auch einen Grund, der aus der Security kommt. Aber ich hole mal kurz aus, was DOM Purify macht im Endeffekt. Es nimmt ja einen String an als Argument und sonst nicht viel mehr. Vielleicht noch eine bestimmte Konfiguration. Folgende Elemente möchte ich noch erlauben, folgende nicht. Gehen wir einfach davon aus, irgendein sicherer Default. Es nimmt einen String an, und dieser String muss dann ja bereinigt werden. Das kann so eine Library oder kann man grundsätzlich bei der HTML nicht, indem man die Zeichenkette abläuft und nach Substrings sucht oder so. Der vernünftige Weg ist zu sagen, das ist HTML, ich werfe das durch einen HTML-Parser und kriege dann eine Art Baumstruktur.
Das wird möglicherweise in so einem Document-Fragment gemacht, das quasi einfach isoliert im Speicher liegt und nicht eingehängt ist im DOM, ne? Und da kann man dann alles explodieren.
Mit einem Template-Element könnte man das machen, oder es gibt die DOM-Parser-API. Verschiedene Varianten. Und wenn man dann dieses Fragment hat, dann kann man das ablaufen und sagen, okay, ich mache eine Vorschleife für jedes Element, und dann mache ich für jedes Element nochmal eine Vorschleife für jedes Attribut, und dann gucke ich mir an, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und dann wird dieses ganze HTML bereinigt, dieser ganze Baum bereinigt, bis der ganz fein und sauber ist, und dann wird der wieder serialisiert, also zurückverwandelt in einen String und dann zurückgegeben. So, der CowPath ist aber, dass Leute machen div.innerHTML gleich DOM Purify Sanitize. Die zweite Frage ist, was macht denn innerHTML gleich? Es nimmt einen String, parst das in Document Fragment und hängt es dann ins aktuelle Dokument ein. Das heißt, was wir im Ganzen machen ist, wir parsen, wir durchsuchen einen Baum, dann serialisieren wir das wieder in einen String, dann geht's an innerHTML, dann wird's erneut geparst. Und das kommt einem ja intuitiv schon nicht so ganz elegant vor, wenn man das zweimal machen muss, wenn wir wissen, dass die Leute das ja im Endeffekt einfügen wollen. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund, der ist ein bisschen subtiler und auch ein bisschen trickreicher. Das Parsing in einer Library wie DOM Purify und im Browser bei InnerHTML ist anders. Es kann nie genau gleich sein. Und ein, ich finde, ganz gutes Beispiel, was das schön motiviert ist, DOM Purify nimmt halt im normalen Zustand nichts anderes ein als Input, diesen String, von dem wir gerade gesprochen haben. Das heißt, es weiß gar nicht, in welchem Kontext das HTML gerade irgendwie aufgefasst werden soll. Er stellt halt ein neues Dokument und sagt, okay, und dann hole ich aus dem Dokument den Body raus. Und das kommt halt ungefähr, das ist dann halt HTML. Wie aber vermutlich die meisten Zuhörer wissen, HTML-Parsing in InnerHTML ist sehr abhängig davon, wo ich InnerHTML drauf aufrufe. Also TableElement.innerHTML erlaubt zum Beispiel trivial Tabellenzeilen und Zellen und so weiter. Das tut ein Div nicht. Und es gibt noch viele, viele andere Beispiele, dass InnerHTML subtil anders ist, je nachdem, welches Element man erlaubt. Eine Option Select, die gibt's auch irgendwie nur im Paar und nicht einzeln. und so weiter und so weiter. Und immer wenn es subtile Unterschiede gibt in der Interpretation von etwas, das irgendwie für Security gecheckt werden soll, da leuchten bei dem Security Engineer auf jeden Fall die Alarmglocken. Da wird gesagt, okay, wir machen zweimal eine Entscheidung und sagen, ist es jetzt akzeptabel oder nicht? Wir gucken uns das aber unterschiedlich an. Und das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich keine Sanitizer API bauen, die genauso aussieht wie DOM Purify. Wir wollen halt nicht String Input, String Output. Und das ist auch einer der Gründe, von mehreren Gründen, warum wir das nicht sofort shippen konnten und warum das nicht vor Jahren schon in Chrome und anderen Browsern zur Verfügung steht, sondern warum es halt jetzt erst Februar 2026 in Chrome und Firefox landet. Und die Lösung, die wir gefunden haben.
Ich wollte sagen, ich kann mich erinnern an einen Zeitpunkt, also weil ich das auch immer mitverfolgt habe, so ein bisschen, wo man, glaube ich, das also angegeben hat, in welches Element dann dieser String später reingesteckt wird. Ne? Also ich glaube, so eine Zwischenstufe gab es auf jeden Fall mal.
Genau, es gab eine Zwischenstufe, die hieß, glaube ich, Sanitize for, und dann hast du einen Kontext übergeben und hast du gesagt, das soll jetzt für eine Tabelle zum Beispiel genutzt werden.
Ja, stimmt, das war's.
Und dann hast du einen tabellenspezifischen Sanitizer gehabt.
Da habt ihr wahrscheinlich gesagt, das ist irgendwie auch doof, weil irgendwie verliert sich ja die Spur, wofür man was gesanitized hat.
Genau.
Und dann steckt man es doch wieder ins Falsche rein. Ne?
Genau. Die einzige Variante, wie man dann sicher sein könnte, dass das, was für eine Tabelle sanitized wurde, auch wirklich nur in der Tabelle landen könnte, wäre ja, wenn du starke Typenüberprüfung hast, was zu JavaScript nun einmal nicht dazugehört. Und zweitens kann ich mir nicht gut vorstellen, dass es ins Web passt, geschweige den Leuten gefällt, wenn es dann HTML-Sanitized-Typ gibt für jedes Kontextelement, das HTML zur Verfügung steht. Das ist ja absurd. Und ich war lange grummelig und wir haben überlegt und ich muss dazu sagen, ich sage sehr, sehr oft ich. Es war definitiv nicht nur ich. In einer großen Gruppe treffen wir uns seit 5 Jahren alle 2 Wochen und es haben viele Leute beigesteuert. Vielleicht hätte ich damit sogar früher anfangen sollen. Daniel Vogelheim von Google, Mike West von Google hat ursprünglich auch mitgemacht. Anne van Kesteren, der, als er angefangen hat, noch bei Mozilla arbeitet, mittlerweile bei Safari für Webstandards verantwortlich ist. Tom Schuster bei mir aus dem Team. Simon Peters, der ursprünglich auch nicht bei Mozilla war, mittlerweile bei Mozilla ist und Herausgeber des HTML-Standards ist. Viele Leute haben da sehr viel Hirnschmalz drauf investiert. Und irgendwann sagte einer, ja, aber warum machen wir da nicht einfach ein Safe Inner HTML und werfen da einfach das Böse rein und der Browser macht den Rest und macht Insertion und den ganzen Kram komplett. Und für einen Moment dachte ich so, ja, aber ist es das, was Entwickler wollen? Aber es ist halt, im Endeffekt ist es halt genau der Kaupath. Ne? Wir sagen, was wir sehen, ist ständig inner HTML gleich DOM Purify, Sanitize und dann. Und warum dann nicht alles genau zusammenfassen? Und deswegen ist die Sanitizer API einfach nur .sethtml. Das heißt, du hast, wo du vorher div.innerHTML gleich hattest, kannst du jetzt sagen div.sethtml und das ist eine Funktion, also Klammer auf, böser Input, Klammer zu und der Browser macht den Rest. Und dann muss der Browser nur einmal parsen, nur einmal den Baum ablaufen und dann einfügen. Und natürlich kann man das beliebig konfigurieren und es gibt natürlich weitere Parameter, die man an sethtml hinzufügen kann, aber im aller einfachsten Fall kann man sagen, überall, wo jetzt innerHTML steht, werfe ich raus, ersetze ich durch sethtml und dann ist meine Webanwendung auf jeden Fall gegen diesen Angriff gesichert.
Wobei das eine DOM-Element-Methode in dem Fall ist, ne, und nicht so ein Getter-Setter-Konstrukt.
Genau.
Du hast es ja gerade gesagt, weil man eben auch die Möglichkeit haben muss, ein Options-Objekt zu übergeben oder sowas. Ne? Das geht ja einfach nicht, wenn man nur assigned. Das funktioniert ja nicht.
Ganz genau. Ganz genau. Es hängt am Element Prototype. Also man kann wirklich, wenn man mit Create Node was erstellt hat oder eine Referenz hat, die man über einen Query Selector oder sonst was bekommen hat, dann kann man darauf direkt sethtml ausführen. Und eben, weil es verschiedene Optionen geben muss,
ist das für eine Funktion. Die jetzt gerade den Podcast schon gestoppt haben und die jetzt weiterhören, nachdem die erfolglos einfach ein Search and Replace gemacht haben in der HTML gegen sethtml. Genau. Und das dann nicht funktioniert hat, weil man eben dann doch die Parameterklammern dann braucht, ne?
Genau.
Ja, genau. Aber da gibt's ja auch Mittel und Wege. Genau. Manchmal sprechen wir darüber, wie, dass wir hier so dirty Tricks machen, wie, dass wir irgendwie native DOM-Methoden patchen. Das kann man ja da dann auch machen, wenn das eigene Projekt ist und man alles im Griff hat.
Wenn man dirty Tricks möchte, dann befürworte ich das sehr und dann soll man das tun.
Ja.
Aber natürlich, alles hat seine Trade-offs. Ich habe ja, wie wir vorhin festgestellt haben, war ich ja schon ein paar Mal hier und habe ja mal was über AST und Linter und so weiter gesprochen. Ich glaube, man könnte sich auch relativ trivial vorstellen, einen Linter zu schreiben oder ein Plugin für ESLint oder sonst was, der tatsächlich nichts anderes macht, als in der HTML durch ZHTML als Function Callout zu ersetzen.
Ja.
Ich habe mal in Weihnachtsferien tatsächlich so einen kleinen Prototypen geschrieben. Der funktioniert nicht so richtig gut. Es gibt so ein paar Trade-offs, wo ich mir unklar bin, wollen die Leute wirklich nur eins durch das andere ersetzen? Aber was ist, wenn die Set-HTML funktioniert halt gut für Inner-HTML? Aber was ist, wenn die Leute Outer-HTML benutzen oder Document-Write, Gott bewahre? Oder irgendwas ganz anderes? Was ist dann wirklich der Ersatz? Wollen die Leute dann ganz sicher und hässlichen Code oder wirklich nur das eine durch das andere ersetzen? Dementsprechend habe ich es nicht wirklich weiterverfolgt, weil ich nicht sicher war, was Leute wollen. Mhm. Von daher nehmen wir jetzt den Podcast einfach zum Anlass, wenn Leute eine Meinung haben. Ich bin super gespannt. E-Mail an freddy@mozilla.com. Wollt ihr sowas haben? Wie würde das für euch aussehen? Schreibt mir eine E-Mail, aber dann seid euch darauf gefasst, dass ich ganz viele Folgefragen haben werde. Mhm. Dann hätte ich tatsächlich Lust, das nochmal zu bauen.
Ja. Ne, ich habe letztens bei dem Projekt, in dem ich bin, habe ich auch hier sowas, habe ich so ein Patching durchgeführt für das war Insert Before, habe ich getauscht eben mit Move Before.
Mhm. Ja.
Um das sozusagen überall standardmäßig, also genau, habe ich dann Prototype Patching gemacht. Es gibt dann bestimmte Regeln. Ich mache das nicht immer, aber im Grunde, sobald irgendeine Third-Party-Library, die als Erzeug erstellt wurde, bevor es eben Move Before gab, eben Insert Before macht, dass der das dann sozusagen umwandelt im Hintergrund in Move Before.
Ja, das ist cool.
Ja, sowas könnte ich mir da eigentlich auch für manche Use Cases vorstellen. So einfach, weil man ja auch nicht immer weiß, welche Third-Party macht ein Inner-HTML, die auch noch nichts von Set-HTML wusste oder so.
Das stimmt, ja. Das ist natürlich eine gute Methode, um da die vollständige Kontrolle zu haben. Mhm. Mit dann aber auch der vollen Verantwortung dafür, falls dann Dinge unerwartet anders sind.
Ja, absolut. Die Benutzung der Sanitizer API, also ich es funktioniert so, dass ich tatsächlich nur Set-HTML mache und dann habe ich quasi eine Default-Konfiguration. Ist die denn auch spezifiziert oder wechselt die von Browser zu Browser? Nee, ist gespeckt.
Die ist spezifiziert. Wenn die wechseln würde von Browser zu Browser, dann wäre die API ja nicht wirklich benutzbar. Also dann wüsste man ja nicht, wie die Webseite sich verhält. Das wollen wir halt ganz genau nicht. Nee, die ist spezifiziert und die ist, das muss man vielleicht dazu sagen, relativ streng. Die nimmt nicht nur Cross-Site-Scripting weg, sondern die guckt auch auf andere Angriffe, auf die wir gerne ein bisschen eingehen können. Die ist aber konfigurierbar zu einem gewissen Grad. Die Verabredung, die wir getroffen haben, ist, Set-HTML lässt sich niemals so konfigurieren, dass es dann am Ende Cross-Site-Scripting gibt. Das war so unser Versprechen zueinander. Das passt dann halt auch ganz gut zu Trusted Types zum Beispiel, weil Set-HTML ist nicht durch Trusted Types kontrolliert, weil wir sagen, es ist immer sicher. XSS kannst du mit Set-HTML nicht kriegen. Und wenn du es kriegst, dann ist es ein Browser-Bug. Und dann wollen wir das unbedingt wissen. Und da gibt es sogar eine Belohnung. Also so ernst meinen wir das. Aber man kann es schon relativ wild konfigurieren. Also wenn man ein leeres Konfigurations-Dictionary übergibt, dann sagt man halt, ich will im Endeffekt, dass das Sanitizer quasi nichts macht, sozusagen. Ich sage ihm weder, was er zu erlauben, noch was er zu entfernen hat. Dann erlaubt der Sanitizer wirklich alles, außer Event-Händler-Attribute, Script-Elemente und dann gibt es noch zwei, drei Corner-Cases, da bin ich mir nicht sicher, ob ich die alle perfekt auswendig kenne. Iframe, mit Source JavaScript URL und Ahref mit JavaScript URL. Also alles, was zu XSS führen kann, wird rausgenommen, der Rest kann dann drin bleiben.
Okay. Und nur so nochmal für mich, also ich habe hier die die MDN-Seite für Set.html auf und da ist dokumentiert, ich weiß nicht, ob das Stand der Dinge ist, dass man dieses Options-Objekt im Grunde derzeit nur einen Sanitizer-Key reinstecken kann und darauf liegt dann entweder ein Sanitizer-Config oder ein Sanitizer Instanz. Also das ist auch eine API, die man instanzieren kann mit wahrscheinlich einer Konfiguration. Und dann kann man das sozusagen je nach Use Case mal die den einen, mal die andere Instanz nutzen. Und da könnte man aber eben auch, also da könnte man auch einfach ein leeres Objekt übergeben. Das wäre dann eine Sanitizer-Config. Und wäre aber dann eben anders, als wenn man nichts übergeben würde. Da ist es, wenn man nichts übergibt, dann habt ihr ein bestimmtes Ruleset und wenn man ein leeres Objekt übergibt, dann sagt man quasi, geh ans Maximum, was du zulässt.
Genau. Vielleicht gehen wir da noch ganz kurz drauf ein. Genau, es gibt das Sanitizer-Objekt, das kann man instanzieren, useSanitizer, und dann kann man beliebig übergeben und die Parameter lauten im Endeffekt Elements und dann sagt man, was man erlauben möchte. Entweder nur mit dem Namen als String, man kann es beliebig kompliziert machen und auch Namespaces übergeben und spezifische Attribute, die dazugehören sollen oder nicht. Und dann gibt es das Gegenstück Remove Attributes, was sind all die Dinge, die der Sanitizer auf jeden Fall entfernen soll, oder Remove Elements, was sind Elemente, die der Sanitizer auf jeden Fall entfernen soll. Und dann wird es beliebig kompliziert und das ist so eine Sache, wo ich gerne im Informatik-Podcast sagen würde, liest es euch auf MDN durch, da kann man sich austoben. Und dieses Sanitizer-Objekt kann man dann wieder verwenden. Wenn es besonders kompliziert wurde, dann schreibt man das in eine globale Variable und kann immer darauf referenzieren. Oder wenn man weiß, man hat immer drei Use Cases, dann kann man die alle irgendwo gut sich merken und dann weiterverwenden. Und das Sanitizer-Objekt erlaubt es auch, gefragt zu werden, wie ist deine Konfiguration, würdest du das hier erlauben und so weiter. Aber im Endeffekt hält es halt eine Konfiguration, die nicht viel mehr ist als ein Dictionary mit komplizierten Listen. Ja. Was ich gerne als Security Engineer als Hinweis noch mitgebe, ist, dass es natürlich immer besser ist, sich zu überlegen, was sind all die Elemente, die ich erlauben möchte, als sich zu überlegen, was sind alle die, die ich entfernen möchte. Weil HTML verändert sich natürlich, insbesondere wenn man selber eine Config schreibt, dann hat man das zu einem Zeitpunkt geschrieben, wo man weiß, es gibt alle diese HTML-Elemente. Es kommen immer mal wieder welche hinzu. Sicher ist es immer, wenn man sagt, okay, das sind die, die ich beibehalten möchte. Und dann kann man sich sehr, sehr gut eine sichere Config bauen für welchen Use Case man auch immer hat.
Ja, die Regel, die kenne ich auch, deswegen wunderte ich mich gerade, dass ihr euch dann entschieden habt, doch auch den anderen Weg anzubieten, eben nur zu definieren, was herausgenommen werden muss, weil das ja im Grunde früher oder später immer schief geht, weil einem ja was durch die Lappen geht, ne? Weil irgendwie neue Events kommen und die kann man dann per On-Event-Name dann als Attribut setzen oder sowas. Aber wahrscheinlich ist ja Default so, dass sowas schon mal in jedem Fall auch nicht möglich ist.
Event-Händler können niemals hinzukommen, auch wenn man einen Sanitizer baut, der nach unserer Auffassung nicht so super sicher ist, indem er halt als Blockliste bestimmt nummeriert, was man nicht haben möchte, kann XSS auf jeden Fall niemals nie dazukommen. Das ist etwas, das der Sanitizer als API garantiert. Aber wenn man jetzt einen besonders strikten Use Case hat, wenn man sagt, ich möchte, dass keine Arten von Medien geladen werden, ob es jetzt Audio, Video, sonst was ist. Und dann deswegen verbiete ich dann das Audio, Picture, Video, Image, Element und vielleicht SVG und ich weiß nicht was noch. Und dann kommt aber was dazu. Dann Pech gehabt, nicht fleißig aufgepasst. Dann wäre es natürlich besser gewesen zu sagen, nee, ich baue mir lieber einen Sanitizer, der all das erlaubt, was ich haben will, anstatt aufzulisten, was alles potenziell problematisch ist für meinen Use Case. Und dann sagt man halt lieber, okay, ich möchte keine Bilder, dann überlege ich mich, was möchte ich denn? Ich möchte vielleicht nur Textbeiträge. Also erlaube ich Listen, Zitate, Blockquotes, Sites, Bold Text, Emphasis, Italics, Strikethrough, was auch immer. Irgendwie so. Und erlaube auch wirklich nur die. Und wenn da was Spannendes dazukommt, dann muss ich halt meinen Sanitizer updaten. Aber dann kann es halt nicht irgendwie meine Annahme kaputt gehen, sondern na, dann fehlt da ein schönes Feature.
Ja.
Genau, das sind so die Konfigurationsmöglichkeiten. Und dann angefangen haben wir eigentlich mit, was ist der Default? Und ich hatte ja schon gesagt, der Default ist nicht nur, wir machen alles JavaScript raus, also Script-Element und Event-Handler, sondern noch viel mehr. Und da macht es wahrscheinlich Sinn, im Detail reinzugucken und vielleicht auch nochmal ein bisschen individuell auszuholen, was sind denn die spannenden Angriffe, warum machen wir das? Und ein witziges Ding, wie ich finde, ist ein Angriff, der heißt DOM Clobbering. Das kann sein, das wird da schon mal, nee, da hattet ihr eine Revision mit Mario Heiderich, nicht wahr?
Also ich glaube auch, dass wir mit, also Mario war auf jeden Fall mal zu Gast und ich glaube, dass wir auch über DOM Clobbering gesprochen haben, weil ist es nicht auch sogar eine Schweinerei, die er sich überlegt hatte?
Mit überlegt auf jeden Fall. Ich lese gerade, es ist Revision 202 DOM Clobbering. Wir fassen es trotzdem nochmal in drei Sätzen zusammen. Wenn man ein HTML-Element mit einer ID hat, zum Beispiel gebe ich einen bestimmten Link oder einen bestimmten Knopf, gebe ich den Namen Submit-Button, sage ich mal Submit-Button für meinen Submit-Knopf als ID, dann gibt es automatisch, das macht der Browser hilfreicherweise, die Variable window.submitbutton oder einfach nur submitbutton, die halt auf dieses Element zeigt. Das machen sich manchmal Angreifer zunutze, um JavaScript zu verwirren, wenn es denkt, eine Variable gibt es, die es aber gar nicht gibt, sondern stattdessen verweist die halt auf HTML, das der Angreifer eingeschleust hat. Und dadurch kann es sein, dass dann Code fade abläuft oder sich bestimmte Objekte anguckt, die halt gar nicht das sind, was der Code ursprünglich gedacht hat, sondern was halt dann im Endeffekt DOM-Nodes sind, die eine bestimmte Variable überschreiben. Das ist DOM-Clobbering. Das kann man absurd weit treiben mit wirklich komplizierten Methoden. Ein schönes Beispiel ist ein Form-Element mit Radio-Buttons, die alle die gleiche ID haben. Und ich nenne die Radio-Buttons Children als ID. Und wenn ich dann Form.Children mache und darüber iteriere, dann iteriere ich nicht über alle Kind-Elemente von diesem Formular, sondern nur über diese Radio-Buttons, die jemand eingeschleust hat. Das heißt, man kann auch sehr, sehr absurde, komplizierte Konstrukte von Objekten über eingeschmuggeltes HTML erzeugen und dann auch viele Varianten von Code
ja, verwirren. Das ist ja auch so
überzeugend, dass das total legitim ist.
So Archäologenwissen, weil das ja alles, glaube ich, so...
Ist absurd. Ist total absurd, ja.
Genau, das ist ja alles Kram, den gibt's, also so diese Effekte gibt's ja schon seit Ewigkeiten und die muss man natürlich eben auch weiter durchschleifen, weil das Web ist ja immer rückwärtskompatibel und genau deswegen hat man diesen Mist eben für immer an der Backe. Wobei man natürlich da auch überlegen könnte, ob man mit einem Flag oder so sowas auch deaktiviert, ne? Also, weil eigentlich programmiert ja kein Mensch mehr so, ne?
Da gibt's Bestrebungen, aber, Rückwärtskompatibilität und gerade so Use-Counter, die wir eingebaut haben, sagen, ja, programmieren leider noch genug Leute so. Also wir hätten es gerne schon lange entfernt.
Ja, ich meine, das Web ist halt für alle da, ne? Also es ist halt sehr zugänglich, aber eben...
Das finde ich toll. Das muss es auch unbedingt sein. Das Web ist für alle da. Ja, sehr schön. Das können wir uns einrahmen. Aber leider können wir es nicht entfernen. Ich glaube, für Window und für Forms geht es. Ich glaube, es gibt nur ein paar absurde Corner Cases, dass man auch Document Properties, also vom Document Objekt überschreiben kann. Und ich glaube, das haben wir geschafft, in Firefox rauszupatchen. Und ich glaube, vorgeschlagen im HTML Standard, dass das weggenommen wird. Aber das löst leider DOM Clobbering nicht. Wir haben gesehen, bei Document können wir das machen die wenigsten Leute. Aber wir können es leider nicht so ohne weiteres deprecaten. Da haben wir auch drüber nachgedacht.
Und das heißt also, der Sanitizer, der hilft dann. Genau, also der würde, oder nimmt er alle IDs, alle ID-Attribute grundsätzlich raus, oder was macht er dann?
Tatsächlich ist unsere Lösung, wir erlauben das ID und das Name-Attribut nicht. In bestimmten Kontexten ist es auch mit dem Name-Attribut möglich. Die sind einfach nicht erlaubt. Wenn man merkt, hey, der Sanitizer stibitzt mir die, ich brauche die aber, dann kann man die wieder erlauben. Dann sollte man aber sich Gedanken darüber machen, was hat das für Konsequenzen. Für mich ist das jetzt leicht gesagt, als jemand, der gerne Security macht, wird man auch so ein bisschen Experte in Legacy Technology, wie du sagst, Code-Archäologe. Mhm.
Ja, das wäre was ich brauchen würde, glaube ich. Also genau, ich habe halt den Use Case, dass eben einfach ein quasi kleinseitig gerendertes HTML aus einer Template eben entweder per Also wenn noch gar nichts da ist, dann donnere ich das halt per In-HTML rein. Und ansonsten nutze ich eben einen DOM-Diffing-Algorithmus. Und wenn man jetzt zum Beispiel Formulare drin hat, braucht man ja IDs allein um die Labels, um dir sozusagen die Beziehungen aufzuzeigen und Name-Attribute natürlich auch. Das genau muss ich mir dann mal abspeichern, für wenn ich den Code dann update.
Ja. Und die Sanitizer API als Spezifikation, wie sie jetzt geschrieben ist, hat ein Kapitel Security Considerations. Da steht exakt drin, was wir tun und warum wir das tun. Und idealerweise dann, dass Leute lesen, okay, DOM-Clobbering. Und da steht halt gerade drin, wir schützen nur DOM-Clobbering, indem wir die Elemente entfernen, Attribute entfernen. Man kann die wieder hinzufügen, aber dann sollte man halt gut überlegen, was da für Werte drinstehen und ob das für Probleme sorgen kann. Genau, und dann gibt's natürlich, zu DOM-Clobbering noch ein schönes Beispiel übrigens. DOM Purify selber als Library, weil es ja genau sowas tut, es guckt sich ja zum Beispiel ein Form-Element und alle diese Kinder an, hatte auch mal Probleme mit DOM-Clobbering, hatte auch mal Sicherheitslücken zu dem Thema.
Okay,
entfernt deswegen auch immer ID und Name-Attribute, wenn die heißen wie etwas, das DOM Purify braucht, nämlich zum Beispiel .children, .childnodes, .childElements, sind sozusagen in DOM Purify immer verbotene Attributwerte für ID und Name, weil sie es verboten müssen, um funktionieren zu können, um ein funktionierendes Ding zu sein, was nicht kaputt geht. Ja. Den Luxus hat die Sanitizer API, das nicht immer verbieten zu müssen, weil es halt in C++ geschrieben ist und anders irgendwie über so ein Document Fragment iterieren kann.
Ja. Cool wäre ja auch, wenn es einfach guckt, ob es eine Property mit dem Namen auf dem Global Disk gibt und dann eben das Ding rausnimmt und ansonsten drin lässt. Aber das ist nur so
das kurze Gedanke. Könnte man von mir vermutlich auch machen. Was für uns bei der API immer schwierig war, wie kann man das konfigurierbar machen? Wie kann man das an- oder ausmachen? Und ein einfacher On-Off-Switch, indem wir sagen, Attribut erlaubt oder nicht, und der Benutzer kann das ändern, ist halt, lässt sich halt gut darstellen in einem Konfigurations-Dictionary.
Ja.
Besser als eine bestimmte Logik mit einem bestimmten Verhalten für bestimmte Werte. Ja. Dementsprechend haben wir das so gelöst. Eine schönere Variante wäre das definitiv, und das wäre dann wahrscheinlich auch sicherer und robuster. Ist aber, glaube ich, außer jetzt in einem längeren Podcast, schwer zu vermitteln.
Und ja, klar, das ist natürlich kompliziert zu konfigurieren, definitiv. Dann fängt man wahrscheinlich an, JavaScript-Funktionen in seinem Konfigurationsobjekt zu hinterlegen oder sowas.
Ja. Genau, und dann wollen Leute dann vielleicht irgendwie Callbacks oder Events, und das kann ich mir alles als interessant vorstellen, passte aber auch nicht so ganz zu unserem Ansatz, was zu machen, was nah an diesem Cowpath dran ist, wie gesagt.
Ja, und vermutlich genau das. Wandert das ja einmal instanziert dann irgendwie, oder es wird dann wahrscheinlich, oder es ist in nativen Code, läuft es ja, und dann irgendwie immer den Sprung wieder in die JavaScript-Umgebung rein und wieder raus. Das ist ja auch bei so in Rust geschriebenen Tools oder so quasi Lintern. Sobald man die mit Plugins erweitern will, dann stehen die ja immer vor der Fragestellung, wie die das machen, ohne dass die Performance in den Keller geht.
Genau. Und deswegen haben wir entschieden, es ist halt schön, irgendwie so ein a priori Entscheidung zu haben, ja, nein, und dann werden die halt einfach abgefrühstückt und können irgendwie hin und her transformiert werden. Mhm. Und momentan ist es auch unsere Antwort, wenn man es selektiver haben möchte, für spezifische Attributwerte oder bestimmte Verhältnisse von dieses Elternelement auf dieses Kindelement ganz bestimmt nicht haben, aber andere schon und so weiter, dann geht es nicht direkt, aber das ist ja ein bisschen auch das Schöne, es lässt sich irgendwie bauen, wenn man kurz kreativ nachdenkt. Und eine Methode wäre halt, ich lege was in Template-Element, sanitize das, was im Template-Element ist, und füge dann nochmal manuell nach, kann nochmal selber meine Schleife bauen, da die Elemente durchzugehen.
Ja.
Und dann kommt man relativ weit.
Mhm.
Genau.
Genau, gibt's noch irgendeinen Cross-Site-Scripting-Flavor, den ihr noch abfangt? Also wir hatten am Anfang auch, oder in der Vorbesprechung war das, glaube ich, einmal kurz den Begriff Mutated XSS angesprochen. Das macht sich zunutze, dass HTML-Parser nicht gleich HTML-Parser ist und der eine genau. vielleicht was durchlässt, was dem anderen nicht gut bekommt. Ich weiß nicht,
da sind wir wieder bei dem Kontext, was wir vorhin hatten, ne? Dass wir sagten, ja,
das habt ihr gelöst.
Dass wir gesagt haben, wir bauen das Parsing halt mit in den Sanitizer ein und parsen nur einmal und sagen, das soll nicht wieder in HTML geworfen werden. Damit haben wir einen großen Teil von Mutated XSS abgefrühstückt, wo halt genau die Idee ist, wenn es zweimal geparst wird, dann ist es vielleicht problematisch, weil unterschiedlich.
Ja.
Aber es schützt halt nur in diesem, ich sag mal, engem, spezifischen Use Case. Man kann natürlich trotzdem noch das, was der Sanitizer einem irgendwo eingefügt hat über SetHTML, kann man sich natürlich noch irgendwo rausholen und später woanders wieder in einem anderen Kontext reinlegen. Davor ist es natürlich nicht komplett gefeit. Also.
Ja. Aber es ist auf jeden Fall, man muss es schon sehr stark wollen.
Genau, man muss es wollen. Aber es ist jetzt auch nicht super abwegig zu sagen, jemand findet die Sanitizer API als SetHTML doof, macht deswegen Template-Element SetHTML, iteriert dann irgendwie hin und her und popelt sich dann String wieder raus und macht dann damit Sachen und wirft den dann wieder in ein Dokument. Dann kann man wieder Mutated XSS haben. Dann hat man vielleicht wieder ein Problem. Die Empfehlung wäre da, wenn man denkt, man möchte sowas in der Art tun, ist an der Stelle ganz klar, ein Template-Element ist super. Weil ein Template-Element hat halt dieses .content-Attribut und das gibt dir ein Document-Fragment zurück. Und ein Document-Fragment kannst du auch kopieren und woanders einfügen mit Append-Note oder Prepend und was es dann noch alles gibt, ne? Before, After. Für Notes gibt's ja, glaube ich, in jede Richtung irgendwie eine Funktion. Und dann wird es halt nicht geparst, sondern es ist wirklich ein Objekt, was unter ein anderes Objekt gehangen wird. Und diese Baumstruktur kann beibehalten werden, was ja auch performancemäßig spannender ist. Man muss nicht zweimal parsen, immer gut. Aber dann hat man halt auch keine App-XSS.
Und genau,
das ist auch was, wofür wir schützen.
Wie ist das mit so dem Szenario des Wechselns zwischen den Welten? Also, dass man kann ja SVG und MathML und sowas einbetten in HTML. Und im Grunde ist es ja so, dass beim Parsen auf einen anderen Parser dann umgeschaltet wird, wenn man in diesen Bereichen unterwegs ist. Und da gibt's ja auch wiederum dann andere Regeln. Ich nehme mal an, ich weiß nicht, kann man inner-HTML bei SVG-Elementen machen? Ich sag mal einfach wahrscheinlich schon. Und dann kann man das eben genauso.
Ich glaube
dann,
schon.
Genauso, dass da ihr den Browser-Parser nutzt, kann der dann wahrscheinlich auch einfach entsprechend umschalten und das Richtige tun, ne?
Ja, auch übrigens einer der Gründe, warum wir nach 5 Jahren nochmal über die Sanitizer API sprechen. Etwas, wo ich gehofft hatte zu sagen, wir machen nur HTML und lassen den Rest weg oder verbieten den oder so. Und da gab es relativ klares Feedback von Leuten, die tiefer in Webstandards sitzen und am HTML-Spec mitschreiben oder mitarbeiten. Nee, das gehört alles schon dazu und das muss auch unterstützt werden, sonst funktioniert, sonst ist es nicht part of the web. Dementsprechend tun wir das alles auch. Das hat uns schon noch ein bisschen Gehirnschmalz und ein bisschen Nerven und ein bisschen Ärger bereitet. Aber genau, die Sanitizer API versteht, was SVG ist, was MathML ist und was da teilweise unterschiedlich ist und ein bisschen komischer und vielleicht ein bisschen XML-ischer, kann das aber alles und man kann auch ganz spezifisch Elemente für einen Namespace erlauben oder verbieten. Das heißt, wenn man eine Sanitizer-Config schreibt, dann kann man auch sagen, ich möchte SVG und dann sagt man, übergibt man halt SVG-Elementname und dem Namespace und dann ist es klar, es ist das SVG-Element gemeint und nicht das HTML-Element gemeint. Da gibt es ja teilweise auch ähnliche Namen mit anderen Semantiken. Es ist dann ja auch
wichtig. Ja, genau. Das ist dann die Gefahr so ein bisschen, ne?
Ich möchte. Genau.
Da gibt ja auch dieses Document-Create-Element-NS, also quasi.
Genau.
Die Namespace-Variante, wo man dann sagen kann, ich möchte jetzt aber für SVG ein Element erzeugen und nicht für HTML, was der Default ist. Ja. Und
so ähnlich haben wir es in unserem Konfigurationsobjekt auch abgedeckt, indem man Elementname als String übergeben kann und sagen kann, ich meine das Element und dann meint man im Zweifelsfall das HTML-Element, was es gibt unter diesem Namen. Wenn man aber was anderes meint, dann kann man halt ein Dictionary übergeben und sagen, ich meine das Element mit dem Namen und dem Namespace. Und dann ist ganz klar, was gemeint ist, dass man da auch beliebig spezifisch sein möchte, wie es die Webplattform manchmal verlangt, aber auch es sich einfacher machen kann.
Mhm. Ja, hört sich doch alles gut an. Und du hast gesagt, das shippt alles demnächst. Also genau, ich glaube, wie ist das momentan? Ist noch kein Browser am Start, oder? Ich
guck mal kurz. Es ist in Firefox Beta.
Ah ja, genau.
Und bei 47. Chrome bin ich mir nicht sicher, ob das schon in einer Beta-Version ist oder ob das noch deren Canary-Branch ist. Auf Chrome Canary gibt's es auch. Chrome Beta weiß ich nicht. Und ja, im Februar 2026 wird das alles shippen. Und dann kann man Elementor.zhtml machen und dann ist es sicher.
Cool. Das ist ja fast so ein bisschen konzertiert wie diese Interop-Geschichten, aber ist wahrscheinlich gar nicht Teil von Interop, oder? Weil dafür
ist es zu frisch,
genau. Ne?
Ja, genau. Dafür ist es zu frisch. Ja. Genau. Bei Interop geht es ja meistens darum, alle Browser unterstützen es einigermaßen. Wir wollen uns jetzt sicher sein, dass es nicht nur einigermaßen ist, sondern dass wir uns einigen. Das sind all die Test Cases, das sind all die Corner Cases, all die Randbedingungen, all die Dinge, die alle so ein bisschen subtil anders sind, aber die meisten Entwickler benutzen das hoffentlicherweise nie. Und dann wird's halt schnell klar, okay, alle Browser können das, aber alle Browser machen das dann doch ganz schön anders. Und da geht's bei Interop ganz klar darum, hey, entweder haben wir viele Web-Plattform-Tests oder wir schreiben noch ganz viele Tests und sagen, jetzt sorgen wir dafür, dass es wirklich, wirklich gleich ist. Und das funktioniert erstaunlich gut und nehmen auch alle Browser sehr ernst. Bei der Überlegung, wollen wir das in Interop machen? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Aber dann auch, wenn man sich geeinigt hat als Gruppe, okay, das qualifiziert für Interop. Die Entwickler wollen das und wir sehen, da gibt's ordentliche Divergenzen. Dann passiert
ja, und es muss viele Tests geben, ne? Das ist ja auch mal Voraussetzung, glaube ich.
Es muss viele Tests geben. Und was dann aber auch dazu gehört ist, es dürfen die Tests dann nicht mehr verändert werden. Wenn man sagt, das sind die Tests, denen wir alle hinterherrennen.
Klar.
Wenn dann jemand merkt, da gibt's noch keinen Test, dann müssen sich alle drei einig sein. Oh, diesen Corner Case, das wollen wir schon auch lösen. Und nicht einer prescht vor und dann sind alle irgendwie verwundert. Aber das wird so ernst genommen, dass diese Ziele, die da gesetzt werden, und im Endeffekt ist das Ziel, glaube ich, Prozentzahl von Tests, die gepasst werden, dass die am Ende des Jahres, zumindest in den Pre-Release-Versionen wie Safari Technology Preview, Firefox Nightly, Chrome Canary, dass die alle bei irgendwie 98, 99, 100% liegen. Das funktioniert. Mhm. An der Stelle dann ein bisschen off-topic vielleicht für diese Sendung. Wenn ihr was habt, wo ihr denkt, das brauchen alle, das benutzen alle, aber es ist trotzdem total absurd, dass jeder Browser das anders macht und zwar schon viel zu lange, dann schreibt ein Interop-Proposal. Die Zeit ist witzigerweise schon abgelaufen. Dementsprechend müsst ihr euch das im November diesen Jahres merken.
Ja,
die Zeit geht ja schon rum. Dabei zu entscheiden. Ja, die geht schnell rum. Wir sind bereits dabei zu entscheiden, was 2026 Interop-Ziel wird. Und das ist halt für Dinge, die schon abgehangen sind, wo die Leute wissen, das ist aber komisch und unterschiedlich. Ja. Trust Types könnte Teil von Interop 2026 werden. Da gibt es ein Proposal und das ist implementiert in Firefox. Das kommt übrigens auch im Februar in Chrome und Safari. Da gibt es definitiv das Ziel, klarer zu sein und dass alle Browser da...
Mhm. Ich dachte, dass Trusted Types vielleicht dann auch sozusagen in Tateinheit mit der Sanitizer API ausgerollt werden, weil sie ja einfach gut zusammenspielen.
Ja, das hat definitiv bei uns was damit zu tun. Es gibt auch ein paar Änderungen an Trusted Types, die aber jetzt nicht spannend genug sind, dass ich das groß erzählen würde. Aber Chrome hat, nachdem wir Trusted Types implementiert haben und wir diverse Ecken und Kanten in der Spezifikation gefunden haben, die irgendwie nicht Sinn gemacht haben oder nicht gefallen haben oder vielleicht in dem Standard anders sind als in existierenden Implementierungen und wir dann gemerkt haben, wenn wir das implementieren wie aufgeschrieben, dann ist es nicht wie in anderen Browsern. Sodass es da auch noch ein paar Änderungen gab und die landen, glaube ich, jetzt auch im Februar. Also wenn man ab Februar Trusted Types einsetzt, dann funktioniert es nicht nur in Safari, Firefox und Chrome, sondern dann funktioniert es auch ziemlich ähnlich in Safari, Firefox und Chrome. Und on top wollen wir zumindest gerne, dass das Teil von Interop sein kann. Und dann ist es bis Ende des Jahres sowieso nochmal viel, viel glatter und runder.
Mhm. Ja, cool.
Genau.
Genau, und abschließend vielleicht nochmal die Frage, du hast es auch schon so ein bisschen beantwortet, oder wir haben es beantwortet, schon so ein bisschen die Sanitizer API. die ist im Grunde, die ist nicht relevant für Leute, die Frameworks benutzen, wie also die klassischen SPA-Frameworks, ne? Da hat man ja auch einfach wenig Einfluss darauf, wie die das ganze DOM zusammenstecken. Genau, man benutzt eigentlich ja nie in der HTML, sondern ist eigentlich eher für Leute, die entweder selber ein Framework implementieren, an einem Framework mitarbeiten, das in HTML und Konsorten nutzt, oder eben die Dinge zu Fuß machen, weil sie einfach das nicht einsehen, für ein paar Kleinigkeiten ein Framework zu nutzen. Ne?
Genau, wenn man irgendwie ein kleines Hobbyprojekt schreibt mit wenigen 100 Zeilen Code, dann bietet sich das auf jeden Fall an. Ansonsten nimmt einem im Regelfall das Framework relativ viel Arbeit ab. Falls jemand zuhört und an einem Framework arbeitet und interessiert ist, bin ich gerne bereit, zu einzeln sprechen und rauszufinden, funktioniert es für euch? Wenn nicht, kann ich euch helfen, dass es für euch funktioniert. Mhm. Das ist auch so ein bisschen, was ich mir überlegt habe, was jetzt der nächste Schritt ist, nachdem das jetzt geschippt ist. Wie kann man es Leuten in die Hand geben, wenn ja im Regelfall irgendwie eine Abstraktion und ein Framework dazwischen steckt, damit es auch wirklich ankommt und dieses Ziel erfüllt, was ich eingangs gesagt habe. Es ist einfach die häufigste Schwachstelle oder am meisten veröffentlichte Schwachstelle, zumindest in Software. Wir wollen es loswerden. Wir haben jetzt einen Baustein. Es ist bestimmt nicht die perfekte Lösung, ganz bestimmt nicht. Aber es ist, glaube ich, ein weiterer sehr, sehr nützlicher Baustein und der muss halt bei den Leuten ankommen. Und wenn die Leute Frameworks benutzen, dann reden wir gerne mit den Frameworks. Genau.
Ja, ich bin gespannt. Also ich werde es dann ja auch einsetzen und genau, das wenn mir was auffällt, dann melde ich mich aber.
Unbedingt.
Ihr habt das ja scheinbar schon echt super durchdacht und ich meine, es ist ja auch lang genug in der Mache.
Ja.
Genau, das wird bestimmt gut werden. Ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für einfach die ganze Arbeit, die du und auch alle anderen da reingesteckt habt in den letzten 5 Jahren.
Ja, danke, dass ich immer wieder hierüber erzählen kann.
Genau, jetzt musst du dir wahrscheinlich was Neues ausdenken für eine neue API für deinen nächsten Besuch hier bei uns. Aber genau, Security ist ja auch immer ein Thema und immer spannend. Und da tut sich ja auch was. Also genau, wenn du mal irgendwie noch ein Thema hast, was zu wenig Leute kennen, deine Meinung.
Ja, wenn die Hürde ist nicht, dass ich eine neue API spezifizieren muss, dann finde ich es leichter hierher.
Ja. Naja, wir haben ja auch diese eine Folge über diese ganzen Security-HTTP-Header gemacht, die
genau
war jetzt ja auch nicht so ganz, also die war auch vielleicht so ein bisschen trockener und anstrengender, aber ich fand die super. Also danach hat das alles für mich viel mehr Sinn ergeben und ich konnte die auch gut auseinanderhalten. Also
das
die muss ich mir vielleicht einfach nochmal anhören jetzt.
Vielleicht ist das auch nochmal ein schöner Hinweis an die Zuhörer. Wenn es was gibt, was im Kopf keinen Sinn ergibt und im weitesten Sinne was mit Security zu tun hat.
Ja, du suchst ja auch mal Talk-Vortragsideen, ne? Hast du auch immer Lust drauf?
Ich bin offen für Vortragsideen. Dieses Jahr ist, glaube ich, primär meine Vortragsidee. Ich erzähle allen noch mehr über die Sanitizer API, bis es aus den Ohren rauskommt und keiner mehr vergessen hat.
Macht Sinn.
Aber natürlich erkläre ich auch gerne andere Security-Sachen. Es müssen nie meine eigenen APIs sein. Ich finde das Web großartig, wie es ist und freue mich über alle, die sich um Security kümmern oder darüber nachdenken oder inspiriert oder angestupst werden wollen. Und dann rede ich da gerne drüber. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel viel über HTTPS geschrieben und wie sich das entwickelt hat, unsere Perspektive. Da hatten wir ein kleines wissenschaftliches Paper zugeschrieben. Oder ich hatte auch einen Vortrag letztes Jahr, warum Security immer irgendwie Opt-in ist. Warum man Security nicht immer by Default machen kann. Und die Antwort ist im Endeffekt, wie wir es schon ein bisschen besprochen haben, Backwards Compatibility.
Ja.
Und dementsprechend vielleicht auch nochmal ein Appell, wenn man sich um Security kümmern möchte, dann muss man leider tätig werden. Dann kriegt man das nicht mal geschenkt.
Ja, so ist es. Ja, super. Ja. Vielen, vielen Dank, Freddy, dass du...
Ja, danke für die Einladung.
Gerne, genau. Und wir wiederholen das. Wir wissen noch nicht wann und zu welchem Thema, aber wir wissen, es wird passieren. Genau. Gerne. Und solange, viele liebe Grüße nach Berlin.
Ja.
Auch an die Mozilla-Mannschaft.
Danke, genau. Richtig aus. Grüße bis nach bald. Düsseldorf und an deine Mannschaft und auch an die Zuhörer. Danke fürs Zuhören.
Dann bis nächste Woche, würde ich sagen. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.